Und er läuft auf den Acker und stößt seinen Fuß, tut weh, macht auf. Wow, die Kiste ist nicht nur aus Holz, sondern da ist was recht Edles drin, da ist ein Schatz drin. Macht die Kiste zu, geht zum Eigentümer des Ackers und sagt, pass auf, du, ich habe ein Geschäft vorzuschlagen, ich mache dir ein Angebot, so und so viel. Jetzt, wie viel war das Angebot? Das Angebot war so viel, wie der Mensch an Vermögen hatte. Also er hat sozusagen sein gesamtes Vermögen draufgegeben, hat alles zusammengekratzt von sich zu Hause und er kauft den Acker, weil er weiß, da drin ist der Schatz. Und die Frage ist jetzt, was passiert danach? Er hat den Kaufpreis getätigt, er hat alles weggegeben, das heißt, er hat selber kein Haus mehr, er hat seine Familienfotos nicht mehr, hat nichts mehr, ja, hat gar nichts mehr. Und ist aber trotzdem glücklich, weil er alles hat. Er hat den Schatz gefunden. Er hat alles. Okay. Und dieses Gleichnis wird oft in Sonntagsschulen erzählt und meistens mit der Auslegung, ja, das sind halt wir haben den Schatz gefunden, wir sind danach glücklich. Aber stimmt das wirklich? Die Frage ist, können wir, indem wir alles geben, was wir haben, uns das Heil erkaufen? Und die Antwort ist, wahrscheinlich nicht ganz. Weder mit einem Teil, also wir zahlen keine Ablassbriefe mehr, zum Glück, noch mit allem, was wir machen, alles, was wir haben, kann nicht für unsere Schuld bezahlen. Woher weiß ich das? Steht in einem der Psalmen, sagt David, niemand kann bezahlen für die Schuld, niemand. Es ist viel zu teuer. Der Preis wäre viel zu teuer. Auch kein Freund kann bezahlen. Der Einzige, der bezahlen konnte, war Jesus. Und das heißt, es wird plötzlich das Gleichnis anders. Wir sehen hier, dass der Mann vielleicht Jesus war. Dass der Mann den Acker gekauft hat. Das ist diese Welt hier. Er hat sie erlöst, er hat sie ausgelöst. Und dass er uns gekauft hat als Schatz. Wir sind also Jesu Schatz. Die Gemeinde ist Jesu Schatz. Das ist übrigens eine Auslegung, die bis 1000 nach Christus gang und gäbe war. Später durch bestimmte Theologien und bestimmte Änderungen in der Theologie ist es ein bisschen Vergessenheit geraten. Damals die Theologie hieß Christus Victor, also Christus der Sieger. Christus derjenige, der eben seinen Fuß auf die Erde stellt, wie es in der Offenbarung steht, dass ein Engel dasteht, ein großer Mann, mächtiger Mann, ein Fuß auf dem Meer, ein Fuß auf der Erde und sagt, es gehört mir, in der Hand hat er die Schriftrolle. Das ist exakt das Gleiche, was wir haben wie bei Boas, der auch eine Schriftrolle hatte, das Dokument. Er hat gezahlt für das Grundstück für Ruth. Ja, ist genau der gleiche Sachverhalt. Also wir haben eine Erlösung, ein Auslösen eines verpfändeten Grundstückes. Und jetzt ist die Frage, ja, wo sind wir jetzt hier drin? Und die Antwort ist zweierlei. Erstens mal ist die Frage, Jesus sieht uns als Schatz. Wollen wir sein Schatz sein? Wollen wir wertvoll sein? Die andere Frage ist aber noch viel tiefgehender. Was passiert mit der zweiten Auslegung? Ist die falsch? Und ich sage, nein, sie ist vielleicht nicht ganz so falsch. Denn wir sind aufgerufen, Jesus nachzumachen. Wir sind aufgerufen, Jesus zu imitieren. Das heißt, eventuell, gilt nicht für jeden, gilt nicht in jeder Zeit, aber eventuell kann die Entscheidung kommen, muss ich alles geben? Wird mir vielleicht alles weggenommen? Bin ich vor Alternativen gestellt, die sehr grässlich sind? Und da ist so, dass wir unseren Herrn und Meister nachmachen können. Dass ich sage, mein Herr, mein Erlöser, du hast es für mich gemacht und ich mache es für dich. Das Schöne ist, in beiden Fällen haben wir diesen Mann, der es gemacht hat und sich danach gefreut hat. Und eine Frage, wer von euch hat eine Bibel dabei? Ja, kann jemand bitte Hebräer 12, Vers 2 vorlesen?
Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist. Uns auch an sie bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten.
Ja, genau. Danke. Ja, ein wunderschöner Vers. Ich sehe da Janice, da kann ich es auch noch auf Englisch sagen. Ja. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, for the joy set before him, endure the scorn of the cross. Ja, es war genau das. Ein wunderschöner Vers, den ich lerne. Und das ist vielleicht der Vers, der uns hilft, auch den folgenden Text einzuordnen, den ich euch vorlesen will. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König, als dem Obersten, oder den Statthaltern, als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem am Heim stellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrenden Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Könnt ihr euch setzen? Jetzt, so ein Text ist natürlich eine rechte Wucht. Und deshalb müssen wir den Text ein bisschen rauszoomen. Also wir können jetzt nicht einfach das Mikroskop nehmen und danach jedes Wort für Wort analysieren. Wir würden nirgendwo hinkommen. Wir müssen ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, was ist der Kontext? Und der Kontext ist erstmal der von 1. Petrus 1 bis 2. Das sagt den Kontext. Petrus, Apostel Jesu Christi. Den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Und etwas gerade von weg, also Petrus verwendet hier Fachsprache, wenn man so sagen will, die Besprengung mit dem Blut. Jeder Jude hat das sofort verstanden. Das ist natürlich hier das, wo es darum geht, dass Jesus unsere Sünden bezahlt hat, ja, dass wir sozusagen unsere Sünden zugedeckt bekommen haben. Also wir sehen hier sozusagen eine Aufrufung zum Gehorsam, das ist in dem Sinn zu den Werken, unsere Besprengung mit dem Blut, das ist zum Glauben. Ja, das beides ist im Gleichgewicht, das ist nie getrennt in der Bibel. Also wir haben sozusagen drei Abschnitte. Wir haben einen Petrus, Apostel Christi. Wir haben dann Adressaten, die Fremdlinge. Und wir haben dann einen Anspruch. Der Anspruch ist, dass wir auserwählt sind, dass wir haben sozusagen einen Adel, der verpflichtet. Ja. Und nach der Vorkenntnis Gottes in der Heiligung des Geistes, das heißt, wir sind da auf die Seite gestellt. Und warum sind wir auf die Seite gestellt? Was ist der Zweck der Heiligung? Der Zweck ist, dass wir gehorchen. Ja, und so besprengen wir es mit dem Blut Jesu Christi. Also wir sehen hier ein Evangelium, was sehr, sehr originalgetreu ist. Es ist weit weg vom Evangelium, was heute oft gepredigt wird, wo es heißt einfach, Gott will alles gut machen für dich. Sozusagen nach dem Motto, Gott ist dein Butler und Gott schaut für dein Leben. Das steht hier nicht drin. Hier geht es nur um den Gehorsam. Es geht nicht darum, was Gott für mein Leben tut. Ja, wir sind freigekauft worden, es geht hier um den Gehorsam. Einfach, dass wir das sehen, dass wir sind auserwählt, wir sind geheiligt. Aber am Ende geht es um Gehorsam, es geht nicht einfach um das, feed me und ich fühle mich einfach schlecht heute und dann fühle ich mich gut. Das ist überhaupt nicht das. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen den Kontext machen. Petrus, Apostel Jesu Christi. Wer ist Petrus? Petrus ist jemand, der eine leitende Position in Jerusalem innehat. Er war einer der 12 Apostel. Und im Galater wird er einer der drei Säulen genannt. Also Petrus war gemäß der Bibel nie, never ever ein Papst. Er war nie der Leiter, weil es gab damals nicht den Gemeindeleiter. Es gab nicht das monarchische Episkopat, wie man es nennt. Es war immer ein Kollegium. Warum ein Kollegium? Weil der Mensch böse ist. Auch ein Petrus war böse. Wir sind alle böse. Es kann nie sein, dass alle Macht auf eine Person konzentriert ist. Nicht auf dieser Erde, nicht in einer Gemeinde. Auch Christen können, wenn sie Allmacht haben, böse sein. Okay? Also, Petrus war einer von drei Säulen, die anderen zwei hießen Jakobus und Johannes. Er war, was viele Leute vergessen, der erste Missionar in der Heidenwelt. Es war nicht Paulus, es war Petrus. Petrus war der Erste, der rausgegangen ist, zu den Heiden gepredigt hat. Sollte man niemals vergessen. Wir denken immer an Petrus, der da so Mühe hatte, zu den Heiden zu gehen. Ja, das hatte er am Anfang, aber er war der Erste, der es begriffen hatte, wie es geht und es umgesetzt hat. Er ist in der Apostelgeschichte prominent bis zum Kapitel 15. Danach wird er nicht mehr erwähnt. Die Spuren verlieren sich. Er ist auch wahrscheinlich aus Jerusalem geflohen. Und das war wegen Verfolgungen, aber auch wegen dem Wort Jesu, der gesagt hat, in Jerusalem wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Christen sind nach und nach aus Jerusalem ausgezogen. Ja? Im Hebräerbrief wird das thematisiert, wir kehren nicht zurück, ja, weil wir sonst sterben. Ja, und das war der physische Tod, der gemeint ist. Nicht ein geistlicher Tod, sondern ein physischer Tod, dass wer in Jerusalem bleibt, der wird dann Opfer der Flammen. Er hat nach seinen eigenen Angaben aus Babylon geschrieben. Und manche fragen sich, war das wirklich Babylon? War das Rom? Oder war das vielleicht einfach das Land Babylon, also sozusagen Mesopotamien? Auf jeden Fall hat er geschrieben mit der Hilfe von Silvanus. Ja, Silvanus war ein Mitdiener mit Paulus. Und Silvanus war sehr gebildet. Das heißt also auch, der Petrusbrief kommt in einer sehr, sehr feinen Sprache rüber. Er ist sehr gut ausgefeilt, die Gedankengänge sind extrem gut strukturiert. Und viele haben Mühe gehabt zu glauben, dass Petrus das geschrieben hat. Ja, wie kann ein einfacher Fischer so etwas schreiben? Ja gut, erstens mal hat er drei Jahre Tobe-Ausbildung bei Jesus mindestens. Und dann hat er eben noch den Silvanus, der ihm geholfen hat. Petrus, müssen wir auch sagen, kannte die Briefe von Paulus. Und Petrus hat Paulus sehr geschätzt. Also es war so, dass die mal Streit gehabt haben. Und das gibt es halt im Christentum, dass wir halt mal Streit haben. Aber sie haben sich ausgesöhnt und es war eine große Wertschätzung beiderseits danach da. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Und er ist danach später in Rom als Märtyrer gestorben. Und zwar nach Angaben von Clemens. Clemens hat das 95 nach Christus geschrieben im ersten Clemensbrief. Das ist ungefähr 30 Jahre nach Petrus' Tod. Das heißt, Clemens war wahrscheinlich, wir wissen es nicht, ein Zeitgenosse von Petrus. Ja, Clemens muss sehr jung gewesen sein, Petrus sehr alt. Ich glaube, dass der Brief einigermaßen authentisch ist hier. Wir sehen aber keine Details, und zwar sehen wir nicht, wie er gestorben ist. Das wird erst viel, viel später nachgeliefert. Ich halte das für einfach das, was die Tradition dazu erfindet. Wir wissen nur, dass er Märtyrer war. Auch der Name des Kaisers, unter dem er gestorben wird, wird nicht erwähnt, obwohl jeder gewusst hat, wer es war. Ist auch noch interessant. Er wird nicht in der Bibel erwähnt, er wird auch später von Clemens nicht erwähnt. Einfach so als kleine Vorlektion für das, was später kommt. Okay. Jetzt haben wir hier die Fremdlinge von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und ich will es nicht in Quiz machen, ob jeder alles weiß, was das ist. Aber vielleicht habt ihr 2 oder 3 von diesen Wörtern gehört. Wo außerhalb vom Petrusbrief werden ein paar von diesen Provinzen erwähnt? In Paulusbriefen, richtig. Und wo noch? Pfingsten, ein Pfingstwunder, werden diese Völker erwähnt. Asia, Phrygien, Pamphylien, Pontus, Kappadokien, Mesopotamien, Medien, Parthien, Elam, Judäa, Arabien, Ägypten und Kyrene. Ja, Kyrene ist da oben, da bei Libyen. Und, sieht man nicht, ist wurscht. Ja, doch da, jetzt sieht man es. Okay. Petrus hat eine wuchtige Predigt gehalten um Pfingsten. Und wer ist an der Predigt da gewesen? Es waren Juden, die Schavuot gefeiert haben. Pfingsten ist das Wochenfest. Ja, es ist 7 Wochen nach Ostern. Ostern ist Pessach. Also man hat den jüdischen Kalender. Die Juden versammeln sich alle zu Schavuot. Das ist eine Art Erntedankfest. Der Erntedank fand damals ein bisschen früher statt. Der sogenannte Spätregen ist das, was wir Frühling nennen. Ja, also die Jahreszeiten sind alle in Israel ein bisschen verschoben. Ja, weil der Sommer ist unerträglich heiß. Ja, da wächst nichts mehr. Also, Erntedank fand eben da statt, wo wir heute Pfingsten feiern. Und was dort passiert ist, dass sozusagen alle Leute da sind und sie versammeln sich im Tempel. Es ist eine riesen Freudenzeit. Ja, da wird geopfert, da wird gemacht. Und Opfern heißt im Prinzip, es gibt Barbecue. Es ist einfach unglaublich gut. Ja, es gibt Barbecue, es gibt viel zu essen, alle freuen sich und danken Gott dafür. Und in diese Zeit hinein kommt jetzt nun der Heilige Geist. Und die ganzen Leute, die zugereist sind, also alles Exiljuden, alles Leute aus der Diaspora, ja, weil das Judentum war damals schon verstreut in die ganze bekannte Welt. Diese Juden hören jetzt Petrus, aber vorher hören sie, wie die Jünger in ihren eigenen Sprachen reden und verstehen das nicht. Einige versuchen das wegzuerklären, sagen, na gut, die sind besoffen. Ist aber eine relativ dünne Erklärung und Petrus wehrt sich dann und dann bringt Petrus eine Predigt, wo er das Alte Testament auslegt und zeigt, dass Jesus sterben musste und zeigt, was die Erlösung ist und zeigt, wie sich erfüllt hat, was im Alten Testament da ist. Die Juden haben es sofort verstanden. Viele heißt es, war wie ein Dolch ins Herz, bekehren sich und kehren natürlich dann auch mit Freuden zurück. Und das heißt, Petrus hat wahrscheinlich seine ersten paar Schäfchen angeschrieben. Ja? Also die Provinzen im ersten Petrus, die heißen so, Pamphylien. Also es fängt an mit Pontus. Pontus ist dort oben, eher rechts. Das heißt Bithynien und Pontus, weil unter dem Römischen Reich damals war das eine Provinz, vorher war das getrennt. Okay? Also Pontus ist eher rechts da oben, dieses hellgrüne. Danach Galatien, Kappadokien, Asien und danach Bithynien. Okay? Das heißt, wenn ich das Ganze hier einpasse, dann sieht es ungefähr so aus. Und Petrus schreibt da ungefähr in diesen Kreis hinein. Und wir sehen ungefähr, wo Babylon ist, wir sehen auch, wo Rom ist. Es gibt Kommentatoren, die sagen, ja, Petrus hat da irgendwo einen fiktiven Nachrichtenüberbringer das gegeben, das soll dann irgendwann an Hafen landen, das macht für mich keinen Sinn. Für mich macht es eher Sinn, persönlich gesehen, dass er wahrscheinlich in Babylon war und von dort aus geschrieben hat. Aber ihr könnt nehmen, was ihr will, es ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass ihr seht, Petrus hat seine Ex-Schäfchen, die wahrscheinlich aus Jerusalem geflohen sind, die anderen, wie auch die, die bestehende Juden waren, die damals gekommen sind, sich bekehrt haben, die schreibt er an. Das heißt, die Adressaten sind hier Christen in Kleinasien. Es ist einerseits Judenchristen und die haben die Bibel sehr gut gekannt. Und mit sehr gut meine ich so gut wie kein einziger von uns hier. Ja? Das heißt, dass man die 150 Psalmen einfach mal auswendig konnte. Das heißt, dass man, wenn man einen Vers von einem Psalm angesprochen hat, man sofort wusste, was gemeint war. Und es heißt, dass eben auch viele Angaben von Petrus in dem Brief sich auf diese Psalmen beziehen. Und diese Diaspora-Juden haben natürlich sehr schnell verstanden, was Petrus meint mit dem, dass wir Fremdlinge sind, dass wir Ausländer sind. Dann haben wir aber auch Heidenchristen. Und die Heidenchristen kommen aus einem total anderen kulturellen Substrat. Und das Substrat sind Griechen. Ja, also die Provinz, die wir vorher da hatten, wir denken, das ist da so entvölkert gewesen, weil wir da fast keine Städte drin haben. Es sind ganz viele Städte hier gewesen. Nicäa liegt hier. Hier ist der Bosporus. Es war eine äußerst fruchtbare Gegend. Und das heißt also, ja, die Leute waren sehr gebildet. Anderes Substrat, ich komme dann später noch drauf. Dieses griechische Substrat war nicht gerade das, was man christlich nennt. Und das spricht Petrus auch an. Ihr wart einmal so und so, ihr habt gelästert, ihr habt getrunken, ihr habt dieses und jenes gemacht. Das war damals gang und gäbe. Jetzt bekehren sie sich und sie erleben natürlich was ganz anderes, nämlich dass sie noch eine ganz andere Kultur annehmen müssen. Die Kultur Gottes. Und sie sind plötzlich auch Ausländer. Weil wenn sich dein Umfeld so und so benimmt und benimmt sich plötzlich ganz anders, dann fühlst du dich ziemlich schnell wie ein Ausländer. Das andere, was wir wissen müssten, ist eben, die Briefe von Paulus waren auch diesen Leuten bekannt. Und es wird Bezug auf die Briefe von Paulus genommen. Deshalb, wenn man Petrus' Brief verstehen will, muss man die Theologie des Paulus auch verstehen. Es ist die gleiche Theologie. Und Juden und Heidenchristen waren in den Gemeinden, das heißt also, wir hatten sozusagen vielleicht ein Bildungsgefälle. Wir haben die einen, die den anderen beibringen konnten, was gemeint war. Die einen, die eben sehr viel vom Wort Gottes kannten, die anderen, die sehr wenig kannten. Und da konnte der eine dem anderen was beibringen. Und man hat sich das auch beibringen lassen. Anders, wie gesagt, werdet ihr große Schwierigkeiten haben, den Petrusbrief zu verstehen. Und deshalb hier diese Ausführungen. Das Substrat. Substrat war einerseits Kleinasien, also eben die Gegend, die ich vor euch gezeigt habe. Das ist, was man heute die Westtürkei nennen würde. Und sie war eine römische Provinz oder waren römische Provinzen seit über 100 Jahren und vorher war das griechisch. Und viele griechische Philosophen waren da und die Philosophen waren so eine Mischung aus intelligent und absolut abgefahren bis strunzdumm oder crazy und pervers. Ich will nicht näher darauf eingehen, ihr könnt das selber danach lesen, wenn ihr Lust habt. Es ist eine fruchtbare, sehr reiche Gegend gewesen und die Heimat von dem legendären Krösus, ja, der war da damals der König von Bithynien. Und das heißt, es war sozusagen ja, schon eine gute Gegend, aber sie mussten natürlich auch viel Steuern zahlen, weil Rom hat natürlich diese Gegenden eingenommen, auch um die aussaugen zu können. Ihr kennt die Geschichten auch mit den Zöllnern. Die Zöllner gab es nicht nur in Jerusalem, die gab es in allen Provinzen und die haben die Provinzen ausgesaugt. Ja? Okay. Wir haben ein römisches Reich und der römische Reich war erstens mal ein Rechtsstaat. Ja? Und alle sagen, ja, das römische Recht, auf dem zum Teil unser Schweizer Recht auch beruht, auf dem das amerikanische Recht beruht, ja, das war ein toller Rechtsstaat. Nein, war es nicht. Es war ein mindestens 3-Klassen-Rechtsstaat, eigentlich 4 Klassen oder 5 Klassen, nämlich der Kaiser hatte immer Recht. Danach die Obersten hatten auch immer Recht und danach kommen 3 Klassen, nämlich die Bürger. Die hatten das volle Rechtssystem für sich. Danach gab es die Freien, die hatten nur so das halbe Rechtssystem für sich. Wegen dem hat man das Bürgerrecht sehr teuer gekauft. Paulus war Bürger und wo die Leute ihn mal auspeitschen wollten, hat Paulus gesagt, du könnt ihr einen römischen Bürger auspeitschen, dann kriegen die Leute dann wirklich auch Angst. Ja? Und danach das letzte waren Sklaven, die hatten überhaupt gar keine Rechte. Ja, also mit Sklaven konnte man machen, was man wollte und die waren einfach Verbrauchsmaterial. Okay. Was auch ist, dass das Römische Reich Bauprojekte gemacht hat. Also sie haben auch Geld ausgegeben. Das ist dann sehr, sehr, sehr ähnlich wie später Evita Perón in Argentinien. Ja, Die haben dann auch Geld verteilt, ja, und haben sich damit beliebt gemacht, haben natürlich das Reich hoch verschuldet, also es ist sehr, sehr schlecht gekommen in beiden Fällen. Man hat auch Tempel gemacht und Tempel dann für alle möglichen Götter, natürlich auch ein paar römische Götter mit dazu getan und es war dann ganz toll und die Leute haben sich dann ganz wohl gefühlt. Und das übrigens auch in Jerusalem, also in Jerusalem wurden ja auch Tempel mit römischen Geldern mitfinanziert und da wurde aber auch kräftig Synkretismus betrieben. Also da ein kleines Detail vielleicht noch. Der Tempel, der erweitert wurde von Herodes, der hat Herodes die unglaublichsten Sachen gemacht, also inklusive Schweineköpfe aufhängen und so weiter und so fort. Es war ein großer Synkretismus da. Die Priesterschaft damals in Jerusalem war auch hochkorrupt. Jesus geht in den Tempel und sagt, soll ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Also wichtig auch, wenn wir heute über verschiedene Sachen reden, auch über Missstände reden, wichtig ist, wenn Gott draufsteht, ist Gott drin. Es gibt immer einen Überrest. Wir können nie auf irgendwelche Kirchen runterschauen. Es gibt immer einen Überrest, der Gott folgt. Okay? Gut. Nero haben wir als Kaiser gehabt. Und Nero ist ein Kaiser, der in der Bibel mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Paulus sagt, ich appelliere an den Kaiser. Ja? Die anderen Kaiser waren bekannt. Der Kaiser, unter dem Jesus geboren wurde, ist bekannt. Auch andere sind bekannt. Ja, die werden mit Namen ernannt. Nero wird nie erwähnt. Also, vielleicht auch eine Lektion für uns, ja. Je mehr euch über die Politik aufregt, desto weniger solltet ihr darüber reden. Einfach so, nebenbei. Aber war nur so allgemein gemeint. Und Nero, der war über die Maßen böse, er war über die Maßen sadistisch, er war über die Maßen pervers und er war auch über die Maßen langweilig. Das ist vielleicht ein Detail, was die wenigsten kennen, aber er war so langweilig, weil er hat dummerweise auch noch ein Hobby gehabt, das war Musik. Und er hat auf einer Leier gespielt und er hat so lange gespielt, dass die Leute, also er hat natürlich alle Musikwettbewerbe gewonnen, ihr wisst ja, Kaiser hat immer recht, ja, aber er hat dann so lange gespielt, dass die Leute Ohnmachtsanfälle und epileptische Anfälle vorgetäuscht haben, damit sie auf eine Tragbare rausgetragen werden konnten. Ja. Nero hat gedacht, dass er machen kann, was er will. Also er entspricht sehr, sehr stark dem Bild des Antichristen, was in Daniel gezeichnet wird. Ja, er hat getan, was er wollte. Aber er wird abberufen und stirbt 31-jährig. Einen grausamen Tod, den ich jetzt nicht weiter ausführen will. Wer das rausfinden will, kann es selber rausfinden. Die Bibel wird nicht darauf eingegangen, will auch nicht so sehr darauf eingehen, will aber euch sagen, sozusagen, das ist das Substrat. Es ist nicht ein heiler römischer Staat mit dem heilen Rechtsstaat, sondern es ist einer der schlimmsten Staaten, die man sich vorstellen kann. Und in das hinein spricht Petrus. Und er spricht. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass er seine ganzen Ansprachen spickt mit Bibelstellen. Ich habe jetzt einfach mal das, was ich so sehen konnte und rausfinden konnte, reingetan. Es fehlt ungefähr die Hälfte wahrscheinlich, aber das sind die ganzen Zitate und Anspielungen, die Petrus hat. Und eine der Sachen, die wir machen können, ist, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt einfach diese Anspielung durch. Und die Predigt hat zweierlei Charakter. Das erste ist, ihr sollt was lernen, das ist klar. Ihr sollt ermutigt werden, euer Verhalten zu ändern, da und da und da. Das wird der Heilige Geist jedem Einzelnen zeigen. Aber es gibt etwas anderes. Ich will euch Lust machen auf mehr. Ich will euch Lust machen, die Bibel anzugehen, die Bibel auf die richtige Art zu lesen und sozusagen auch diesen Transfer von Judenchristen zu Heidenchristen, den wir auch erleben müssen, nachgerade zu machen. Und da wir keine Juden haben hier, die uns das beibringen können, aber wir haben immerhin Studienbibeln inzwischen, kann man Folgendes machen. Wir nehmen zum Beispiel eine Parallelstelle vom Petrus, es ist im 11. Vers, Psalm 39. Ja? Und Psalm 39, Vers 12 spricht er an, ja, er sagte Fremdlinge und Pilger, und Fremdlinge und Pilger wird es jedem Juden sofort in Ohren gegellt haben, weil das ist ein, auch wieder ein Fachausdruck eigentlich. Ja, und im Psalm 39 wird das ausgeführt. Das heißt, Oft, wie gesagt, es wird ein Vers gesagt oder ein Sachverhalt gesagt, aber es wird das Ganze gemeint. Also schauen wir uns den Psalm 39 an. Und der hilft uns vielleicht auch, den Rest des Textes besser zu verstehen. Dem Chorleiter für Jeduthun, ein Psalm von David. Ja. Wichtig ist von David, wenn er sagt, ich bin ein Fremdling bei dir, wird später kommt, die Auslegung kann nur sein, er fühlt sich wie ein Fremdling in einem Land, nicht wie ein Fremdling bei Gott. Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, damit ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Das ist das Erste. Wenn ich ein Ausländer bin, kann ich meinen Mund nicht immer auftun. Das Gefühl, was David hatte. Er musste leider schweigen. Ich verstumme in Schweigen, schwieg, fern vom Guten. Zweite Eigenschaft von Ausländern. Sie sind weit weg von dem, was sie mal gut fanden. Da wurde mein Schmerz erregt, hält es nicht mehr aus. Mein Herz wurde heiß im Innern, bei meinen Stöhnen entbrannte ein Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, eine Handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch steht. David erkennt hier also, sein Leben hat ein Ende. Ja? Und das war den Christen damals auch äußerst schmerzlich bewusst, dass ihr Leben bald zu Ende ist, dass aber auch selbst das Leben von denen, die meinten, festzustehen, wir sehen es auch bei Nero, 31, ja, ist er geworden, auch das Leben vergeht. Also die Ausrichtung ist auf etwas anderes. Und nur als ein Schattenbild wandelt der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, was er einsammeln wird. Ja, das ist so ein Bild auf unsere Wirtschaft heute, denke ich mal. Ich denke auch, wir häufen alle auf. Am Ende haben wir wirklich das Glück, was wir wollen. Nicht immer. Ja, und genau das sieht David auch. Auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Das ist übrigens ein zentrales Thema im Petrusbrief. Und das ist ein zentrales Thema auch, was eigentlich das Kapitel durchwebt, was wir haben. Es ist die Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass jemand zu Jesus kommen. Die Hoffnung ist, dass Gott die Welt richten wird. Die Hoffnung ist, dass Gott alles gerade biegen wird. Die Hoffnung ist, dass Gott gnädig und gerecht sein wird. Rette mich vor all meinen Vergehen. Da geht es eben auch um die Gnade Gottes. Und ihr erinnert dich vor, Gnade Gottes und Werke, die beiden sind im Gleichgewicht. Mach mich nicht zum Narren der Hohen. Zum Hohn der Narren, Entschuldigung. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Nimm von mir meine Plage. Vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigung wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie eine Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie all meine Väter. Blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Ein Fremdling und ein Beisasse, vielleicht für diejenigen, die nicht mehr wissen, was ein Beisasse ist, das ist jemand, der bei jemand gewohnt hat, aber geduldet war. Ja, also sag mal so, was wir heute nicht mehr so haben, aber ich sag mal, was vor 100 Jahren noch gang und gäbe, aber vor 150 Jahren, man geht ins Ausland, ja, viele sind in die USA geflohen aus der Schweiz, und man geht dort irgendwo hin und will sich erstmal was verdienen, aber um das zu machen, muss ich irgendwo anders im Haus arbeiten und muss mir dann Geld abverdienen. Das ist ein Beisasse. Ja, also er ist sozusagen im Haus von jemand, er dient dieser Person, ist aber nur geduldet, ist nicht ein Familienmitglied und er ist einfach so lange dort, bis er genug Geld verdient hat und danach baut er sein eigenes Haus auf vielleicht. So geht's David. Also er ist ein Fremdling und ein Beisasse. Ja, jemand, dem alles genommen wurde. Petrus macht weiter und sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und diese fleischlichen Begierden, die sind nicht nur, was wir denken, so sexuelle Begierden. Ja, das ist das, was einem sofort in den Kopf geht. Aber ich sage mal nein, hier, wenn man den Kontext anschaut, redet er von was ganz anderem. Und ich versuche mal ein bisschen zu sagen, was diese fleischlichen Begierden sein könnten. Weil Petrus redet später von 3 Betätigungsfeldern der Christen oder 4. Die 3 äußeren und das eine innere ist erstens mal der Staat, zweitens der Arbeitgeber, drittens der Ehemann oder die Ehefrau und viertens die Gemeinde. Ja? Und wenn es mit dem Staat schlecht geht, was wäre mein Reflex? Lästern, rebellieren, alles anders machen, Aufstand anzetteln. Ja? Wenn mein Arbeitgeber gemein ist zu mir, ja, mal richtig, mal ein böses Gesicht machen. Ja, vielleicht mal was mitgehen lassen. Oder ihm irgendwann ein Bein stellen, irgendwie eine Falle stellen, ihn schlecht machen vor anderen Leuten, ihn verleumden. Ja, das wäre das, was das Fleisch will. Ja, das Fleisch sinnt auf Rache. Ja. Wenn der Ehemann schlecht ist, ja, dann einfach zicken und nörgeln bis zum geht nicht mehr. Da wird der Ehemann schon besser irgendwann mal hoffentlich. Gell? Ja. Wenn die Ehefrau unmöglich ist, ja, sie unterdrücken, ja, richtig anschreien, kräftig anschreien, macht die Sachen immer viel besser. Ja, hat sich schon Jahrhunderte bewährt, glaube ich. Das sind die fleischlichen Lüste, ja. Das sind die fleischlichen Lüste. Und die streiten gegen die Seele. Ja, weil jedes Mal, wenn ich das mache, nehme ich Schaden an meiner Seele. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht dem nachgeben. Ja, in dem Moment, wo wir lästern, fühlen wir uns so gut. Ja, weil ich bin ja besser als der andere. Ja. Aber habe ich da nicht in dem Moment auch Schaden genommen an meiner Seele? Anstattdessen sagt er, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Wir sehen übrigens Belege dafür, und ich habe hier extra noch die Bibelstellen dazu geschrieben diesmal, im Sprüche 12, für das, wie es wichtig ist, mal auf seinem Mund zu hocken, wie es wichtig ist, böse Worte mit einem guten, milden Wort zu glätten. Wir sehen aber auch 5. Mose 4, Vers 6, wo es darum geht, dass Israel durch seinen Lebenswandel den heidnischen Völkern zeigen soll, was für einen tollen Gott sie haben. Ja, dass sie Gottes Werke, die Weisheit in dem Sinn loben. Ja, es soll sozusagen so sein, dass wir so geniales Leben führen, dass die Weisheit Gottes sichtbar ist. Dann heißt es, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, sei es dem König als dem Obersten oder den Statthaltern oder all jenen, die von ihm gesandt sind. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch das Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Als Freie heißt hier Folgendes. Wenn ich demjenigen Gutes tue, der mir Gutes tut, bin ich dann eine freie Person? Vielleicht, aber es ist nicht getestet worden. Ja. Wenn jemand mir Böses tut und ich wähle, Gutes zu tun, habe ich dann meine Freiheit gezeigt. Ja? Ich denke, die Freiheit, die wir haben, die zeigt sich vor allem, wenn alles gegen uns spricht, vor allem, wenn alles ein anderes Verhalten provozieren würde, dann schlägt die Freiheit zu. Weil dann kann ich zeigen, dass ich wirklich ein Evangelium habe, was weitergeht als irgendeine billige Moralphilosophie. Und eine Sache, eigentlich gerade von weg, don't try this at home. Wenn ihr nicht den Geist Gottes habt, vergesst es einfach. Also das, was ich hier sage, ist nicht eine Predigt, um euch zu besseren Menschen zu machen, es ist eine Predigt an Christen von einem Christen. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, es steht in Kraft. Für das hier braucht ihr die übernatürliche Kraft Gottes, das könnt ihr nicht anders, ihr habt keine Chance. Also einfach, wenn euch die Kraft fehlt, bittet um die Kraft, sie kommt. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern, das ist eigentlich die Bruderschaft, es geht hier also um die Familie der Gemeinde. Das ist eigentlich so ein Wort, was eigentlich so eine Art Familienstruktur ist. Also die Gemeinde wird als Familie bezeichnet. Auch ganz wichtig, also die Beziehungen der Gemeinde sollen intim sein, sollen eng sein. Die Gemeinde soll zusammenhalten. Das ist das, was gemeint ist. Ja? Habt die lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Es ist die Frage, sollen wir es plötzlich Gott fürchten, den König ehren, aber den Sklavenhalter fürchten? Nicht ganz. Ich hole ein bisschen weiter aus. Erstens mal, heißt es fürchtet Gott und es heißt nur ehrt den König oder ehrt den Kaiser, aber eigentlich ehrt den König. Also Petrus geht nicht mal so weit, den Kaiser mit seinem Titel zu bezeichnen, sondern sagt einfach, er soll geehrt werden. Also erstens mal, wichtig ist, wir respektieren die Regierung. Ja, sie soll geehrt werden. Auch wenn wir sie noch so blöd finden. Und noch einmal, Petrus hatte ungefähr 100.000 Mal mehr Gründe, die Regierung blöd zu finden, als was wir überhaupt uns ausdenken können mit dem, was wir gerade erleben. Aber Gott ist oben. Fürchtet Gott, ehrt den König. Und für Petrus war das immer klar. Ihm wurde vorgeschrieben, er soll aufhören zu reden über das Evangelium. Petrus hat gesagt, nein, hier stehe ich kann nicht anders. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und später kam etwas anderes. Und ich vergleiche es mal folgendermaßen. Wir haben ein schönes Mädchen. Das schöne Mädchen ist über die Maßen schön. Es kommt ein Prinz und fällt auf die Knie. Sagt, heirate mich. Sie sagt ja. Er sagt, guck mal, ich muss noch ein paar Regierungsgeschäfte erledigen, aber ich komme zurück. Er hinterlässt ihr einen hohen Brautpreis, ein Angeld. Ja? Und er hinterlässt ihr einen Stapel Liebesbriefe, sein Wort. Aber das Mädchen lebt leider in Berlin und dort wird sie jedes Mal, wenn sie rausgeht, zusammengeschlagen. Nachts traut sie sich gar nicht mehr raus, aber selbst tagsüber wird sie von allen möglichen Leuten begrapscht, weil es spricht sich rum, die ist unglaublich schön. Bis dann eines schönen Tages ein richtig festgebauter Zuhälter auf sie zukommt, einen Arm um sie legt, sagt, ich werde dich beschützen. Ja. Und in dem Moment ist sie nicht mehr die Braut, sondern die Hure. Und das ist passiert mit der Kirche. Die haben plötzlich den Staat gehabt, der gleiche Staat, der die Kirche misshandelt hat, verfolgt hat, zerstört hat, die Gemeindeleitung gekappt hat. Der gleiche Staat kommt, legt seine freundliche Hand um die Kirche, sagt, ich werde dich beschützen. Was für ein Schutz ist denn das? In dem Moment wurde die Kirche zur Hure. Geschehen übrigens im Jahre 380 beim Edikt von Thessaloniki, wo die christliche Religion zur Staatsreligion gemacht wurde. Das war das Dümmste, was jemals die Braut Christi hätte machen können. In dem Moment wurde sie zur Hure. Okay? Und was ist danach passiert? Man hat den Staat gefürchtet und Gott geehrt. Ja, Gott wird immer noch geehrt und es wird immer noch Lippenbekenntnis gemacht, aber wenn es darum geht, hat sich die Kirche immer den Staat angebietet und nicht Gott wirklich gedient und Gott gefürchtet. Es ist natürlich wie immer so, dass es dort auch einen Überrest gibt von Christen, die dort sind. Wegen dem, man kann nicht einfach verallgemeinern. Aber die Bibel sagt ganz klar über diese Hure, komm raus aus ihr. Es ist ein Schrei, der passiert im Alten Testament, im Neuen Testament wird dieser Schrei wiederholt in der Offenbarung. Es ist wirklich so ein Schrei an alle, die noch dort sind, kommt raus. Okay, fürchtet Gott, dann heißt es, ihr Sklaven, ordne euch unter in aller Furcht den Herrn. Jetzt ist so, im Alten Testament wird Furcht manchmal gebraucht ohne Objekt. Und dort ist meines Erachtens sozusagen immer von Gottes Furcht die Rede. Also wenn von Furcht ohne Objekt da ist, ist entweder falsche Menschenfurcht, also das ist dann mit einem Nein, fürchte den nicht, oder positiv dann Gottes Furcht. Und dass hier auch bei den Meistern eine Gottesfurcht gemeint sein muss, sehen wir auch daran, dass er sagt, leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Also wir haben hier sozusagen die Meister, die vielleicht den Knecht schlagen, weil der Knecht etwas Richtiges getan hat, was vielleicht aber nicht den Anweisungen entsprach. Ja, er hat vielleicht Gott mehr gedient als den Menschen. Ganz kurz, auch hier lohnt es sich einzusteigen. Wo kommt im Petrusbrief Furcht vor? Wir sehen es hier. Und überall reden wir entweder von Gottesfurcht im Positiven. Bei den Sklaven, wie gesagt, kann man sich fragen, aber ich würde sagen, aus dem Kontext ergibt sich Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht ist übrigens so stark, dass es stärker ist als alle menschliche Furcht. Ja? Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Ja? Das heißt eigentlich, fürchtet euch nicht vor ihrem Fürchterlichen. Ja? Also die Menschen sind damals sehr fürchterlich gewesen. Und auch da wieder, schlagt die Geschichtsbücher auf, dann wisst ihr, wie fürchterlich es war. Das gehört jetzt nicht hierher, weil es ist extrem grausam gewesen. Ja? Und das andere ist in Sanftmut und Ehrfurcht. Hier geht es ganz klar auch um die Sanftmut, die Gott gibt, und die Ehrfurcht, also die Furcht Gottes, die Gott gibt. Es ist eine echte Furcht. Und umgekehrt, eben wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet, eben das, den Menschen können wir nicht fürchten. Das heißt also, wenn wir zurückkehren, dann leiden und dulden wir das, weil wir das Gute tun. Und es ist eine Gnade vor Gott. Was ist eine Gnade? Jetzt sind wir wieder dem Gleichnis mit dem Schatz. Wir können Gott nichts zurückzahlen. Aber Gnade, es ist Charis. Ja? Das ist mehr als nur Gnade. Das kann man sagen, ist auch eine Freude. Ja? Wir machen Gott eine Freude, wenn wir in Jesu Fußstapfen eintreten. Ja? Warum? Weil wir dann zeigen, dass wir von Jesus was gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir für einen teuren Preis erkauft sind. Wir haben gelernt, ein Schatz zu sein. Wir haben gelernt, das Gute zu tun, trotz aller Widerwärtigkeiten. Es geht hier nicht um ein Kuschen, sondern es geht hier wirklich um ein Suchen des Besten. Also Unterordnung in der Bibel immer hat damit zu tun, dass ich für meinen Meister das Beste will. Ich will ihn befähigen, ich will ihm helfen. Ich will meine Aufgaben richtig machen, ich will sie fleißig machen, ich will früh aufstehen. Ja? Ich will meine Stundensätze richtig verrechnen. Ich will nicht irgendwo Sachen aufschreiben, die nicht da sind, sondern ich will meine Sachen fleißig, gut, gewissenhaft und exzellent machen. Und Christen waren überall staatstragend, überall, weil sie ihre Aufgaben gut und gewissenhaft gemacht haben. Viel besser als die anderen. Und das ist eine Gnade vor Gott. Ja, Gott schaut dich dann gnädig an. Gott freut sich an dir. Gott hat Freude an seinen Kindern. Und die Begründung ist relativ einfach, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk zu seinem Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, nicht in Gnaden, nun aber in Gnaden. Wir sind berufen, wozu? Da auch Christus gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Das heißt, diese Berufung, dieser Anspruch, dieser Adel, dieser Reichtum ist nicht ein Reichtum, auf dem wir uns einfach untätig ausruhen, sondern es ist ein Reichtum, der uns dazu motiviert, Jesus nachzufolgen. Wir sind ein königliches Priestertum, das wird zitiert aus dem 2. Mose 19. Und dort ist es an Israel gerichtet gewesen. Israel hat diesen Anspruch nie erfüllt. Sie hatten mal Könige, sie hatten mal Priester, es war nicht ein königliches Priestertum. Was war ein König, was war ein Priester? Beide kannten das Wort sehr, sehr gut, steht in Mose. Der König soll jeden Tag im Wort Gottes lesen, soll es abschreiben sogar. Ja? Die Priester sollen das Wort Gottes verwalten, die Priester sollen die Opfer bringen. Ja? Wir sind jetzt beides. Das heißt, im Wort Gottes lesen, aber auch heilig sein, wie Gott heilig ist. Ein Lebenswandel führen wie ein Priester. Und damit ist auch einfach, damit alle das klar wissen, nicht gemeint Zölibat, kommt in der Bibel nicht vor, sondern gemeint wie ein Priester, dass wir wirklich heilig leben. Also macht keinen Blödsinn. Ja? Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Okay, und damit komme ich zum Schluss. Ich will euch ermutigen. Erstens mal, weil der Petrusbrief so komplex ist und viel komplexer als die meisten denken, Lest ihn doch vor jeder Predigt, die es in dieser Serie ist, einfach mal als Ganzes durch. Das geht nicht unendlich lang. Dann habt ihr einfach mal einen Kontext, weil der Kontext ist wichtig. Man kann dann nur ein paar Verse rauspicken, aber ihr werdet die Verse nur mit dem Kontext verstehen. Zweitens, ich will euch ermutigen, die vielen Zitate, die drin sind, mit einer einfachen Bibel, die meisten haben Parallelstellen irgendwo, geht mal die Parallelstellen durch. Schaut den Kontext der Parallelstellen an, nicht nur die Parallelstellen selber, schaut den Kontext an. Macht eine, wie man so schön sagt, deep dive auf Englisch. Ja? Also geht rein, bohrt runter, sucht. Weisheit will gesucht werden wie Gold in Ophir. Und Gold in Ophir sucht man, indem man irgendwo nach Afrika geht, da ist es glühend heiß und man gräbt bei der Mittagshitze und holt dann vielleicht so einen kleinen Goldklumpen raus. So geht das. Und das ist etwas, was ich euch wirklich ermutigen will. Sucht nach Weisheit in der Bibel, sie lässt sich finden, aber manchmal ist es mühsam. Also ich habe nicht gesagt, dass es einfach geht. Danach, wer es schwer hat, bitte, 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 und das sage ich auch mir, weggehen von Reflexen, sondern sagen, okay, Gott ist der Richter. Selbst Jesus hat Gott als Richter alles anheimgestellt. Gott belohnt euch. Ihr habt eine Hoffnung. Die Hoffnung ist so solid, die ist viel solider als was wir jetzt hier haben. Sie ist viel fester als das, was wir an Materie haben. Die Materie wird verdampfen, die Hoffnung, die bleibt. Tut das Gute, egal wie schlecht die anderen sind. Lasst euch nicht vom Guten abbringen. Segnet, segnet eure Feinde, betet für eure Feinde, segnet die euch fluchen. Sehr, sehr schwer. Das ist Bundesliga, ich weiß, aber das ist immer aufgerufen. Und Unterordnung lernen, ganz schwer für uns, ganz schwer. Das Beste für einen Chef rausholen, auch wenn er es nicht verdient. Für den Leiter, für den Ältesten, betet für den Ältesten. Oder die Ältesten. Betet für die Pastoren. Ordnet euch unter. Ich weiß, wir haben Riesenmühe damit, aber versucht das Beste zu machen, versucht das Gemeinde an einem Strang zu ziehen. Handelt verantwortlich, handelt ethisch. Und danach die fleischlichen Begierden zähmen, einfach zum Schluss. Das können wir nicht machen, indem wir sie zähmen, wir können es nur machen, indem wir was Besseres tun. Das heißt, nicht lästern, sondern segnen. Und auch da müssen wir uns alle bei der Nase nehmen, ich mich auch. Ja? Segnet die Regierung, betet für die Regierung. Rebelliert nicht, ordnet euch unter. Auch in der Gemeinde, auch beim Chef. Ihr werdet sehen, es wird Früchte tragen. Es ist, wie gesagt, eine Gnade bei Gott. Und diese Gnade wird belohnt. Es ist ein Segen drauf. Probiert es aus, es klappt. Und bitte, bitte, regt euch nicht über die Politik auf. Es gibt überall aufzuregen. Der Mensch ist böse. Das ist keine Neuigkeit. Das ist keine Nachricht. Es ist nichts Neues. Langweilt mich nicht damit. Lest Bibel und wer sich berufen fühlt, soll bitte selber staatstragend sein. Das heißt, jeder von uns ist staatstragend, indem wir schon mal als verantwortliche Bürger leben. Aber wenn jemand sich berufen fühlt, in die Politik zu gehen, dann soll er das machen. Also bitte, bitte, bevor ihr lässt über Politik, macht es bitte besser und geht selber in die Politik und hört einfach auf zu reden. Okay? Also, unser Mund soll voll sein mit dem Lob Gottes und das ist sozusagen der Abschluss und das sollen wir vor allen anderen vorleben als angenehme Staatsbürger und als angenehme Ehemänner, Ehefrauen, das kommt noch das nächste Mal, als angenehme Gemeindemitglieder, das kommt glaube ich das übernächste Mal. Ja, in der Hinsicht Gottes Segen, Gott befohlen, Gottes Kraft, Gottes Weisheit auf euren Wegen, Gottes übernatürliche Kraft in dem Befolgen, was wir es hier gelernt haben, weil die werden wir brauchen, aber die gibt er auch gerne. Amen.